Es taucht fast täglich auf, dass wir feststellen, dass viele Themen, dass wir Menschen es nicht mehr richtig schaffen, viele Themen zu diskutieren, weil sofort Meinungsfronten aufgebaut sind und dieses Aufeinander zulassen, einander zuhören nicht mehr funktioniert. Ich kenne das unter der Überschrift, der Diskurs ist kaputt.
Aufmerkmomente zum Weitergehen im Transformationsprozess.
Bei uns bekommst du Einblicke in Spannungsfelder direkt aus unserer Arbeitspraxis.
Du kannst Impulse zum Nachdenken oder konkrete Ideen finden für die Entwicklungsprozesse, die dich persönlich in deinem Unternehmen oder gesellschaftlich gerade antreiben und umtreiben.
Du hörst Katja und Sven. Katja begleitet mit evolutionärem Coaching persönliche und organisatorische Transformationsprozesse. Dabei inspiriert sie Menschen dazu, das Leben und die Arbeit mit Leichtigkeit zu gestalten.
Sven ist Moderator und hilft Menschen in Teams oder Arbeitsgruppen, schwierige Gespräche zu führen und zu einem Ergebnis zu bringen.
Viel Spaß!
Ja, hallo Katja.
Hallo Sven.
Wir haben uns was vorgenommen,
zu
beleuchten und zu besprechen, weil es uns so sehr beschäftigt, also wir wissen auch noch gar nicht die Musterlösung, aber es beschäftigt uns und es taucht fast täglich auf, dass wir feststellen, dass viele Themen, dass wir Menschen es nicht mehr richtig schaffen, viele Themen zu diskutieren, weil sofort Meinungsfronten aufgebaut sind und dieses Aufeinander zulassen, einander zuhören nicht mehr funktioniert. Ich kenne das unter der Überschrift, der Diskurs ist kaputt. Also es gibt wenig aufeinander zugehen, es gibt schnelle Reaktionen von, wenn du nicht meine Meinung hast, dann ist das alles falsch, was du denkst. Und wenig faktisches, sondern viel Meinungs- und Positionsgespräch. Zu sehr vielen Themen auch. Also gar nicht mal, dass man sagt, es sind nur ein oder zwei Themen, die man nicht diskutieren kann, sondern wir könnten jetzt sofort eine Liste von 10 Themen aufmachen, wo du weißt, ich kann mich mit Leuten zusammensetzen und wir kriegen es nicht gut diskutiert.
Genau, und deswegen haben wir beide uns entschlossen, dass wir versuchen wollen, im ersten Schritt das zu beleuchten. Was sind Beispielthemen, wo der Diskurs kaputt ist, wo wir das beobachten? Wie sind die Dynamiken? Wie ist das Feld, in dem das Ganze stattfindet? Und in einem zweiten Schritt, in einer weiteren Folge, mindestens eine, zu schauen, was sind mögliche Umgangswege, Möglichkeiten, dem zu begegnen, da das Ziel und der Gedanke ist, wieder hinzusehen, sich zuhören zu können, Positionen haben zu dürfen und einander hören zu können. Als Menschen, als Mitmenschen und sich begegnen zu können. Und auf der Ebene sind meistens ganz andere Lösungen möglich. Ganz andere Wege möglich oder auch keine Lösung, vielleicht die Lösung einfach, wir finden gemeinsam keine und das ist okay.
Ja.
Und das ist uns ein Anliegen, weil es so schmerzlich fehlt.
Ja.
Tatsächlich. Ja.
Sag mir Bescheid, falls ich jetzt zu schnell bin, nur wenn du gerade sagst, ne, Lösung zu finden oder herauszufinden, dass wir keine gemeinsame Lösung haben, das ist für mich schon einer der Faktoren, die da hineinspielen, dass wir tatsächlich, ich glaube, warum man so häufig dann mit unvereinbaren Meinungen aufeinander geht oder sich hochschaukelt, dass wir komischerweise immer warten, wir müssen in der Lage sein, eine gemeinsame Meinung zu erreichen, eine gemeinsame Lösung zu erreichen. Und die Realität ist, glaube ich, dass das nicht immer geht und wir keine richtige Umgangsform damit haben. Was ist denn, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind? Also in meinem Moderationsdeutsch spiegel ich Teams dann auch gerne mal zurück. Ja, sie können da unterschiedlicher Meinung sein. Man kann mal sagen, da kommen wir nicht zusammen. Da haben wir einen Dissens und den festhalten und dann sagen, was machen wir jetzt? Und bei vielen Menschen ist im Wunsch oder im Unbewussten dann dieser dieser Drang da, doch die gemeinsame Lösung hinzuzwingen zu müssen. Und das verhärtet dann, glaube ich, so ein Gespräch.
Mhm.
Wäre eine, also ist jetzt ein Aspekt, der mir einfällt.
Genau, genau. Also ich habe dazu eine ganz spannende Bemerkung. In Hamburg waren jetzt gerade die Sustainability Days und oder die Sustainability Week, also die Woche zum Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, regenerative Entwicklung, wie auch immer, so das Spektrum ungefähr. Ich habe an einer Veranstaltung teilgenommen oder bin da reingestolpert, ehrlich gesagt, war eher zufällig, wo einer der Menschen, die da diskutiert haben, sagte, dass wir nicht aufeinander warten sollten, dass wir alle der Meinung sind, wir müssen da was tun. Und wir müssen auch einverstanden sein, dass diese einzelne Maßnahme getan wird, sondern dass viele Dinge, wenn sie getan werden, genauso hilfreich sind. Warum bringe ich dieses Beispiel jetzt rein? Weil wir, das eine ist ja, ich habe eine Meinung, ich muss dich überzeugen, dass du wirklich weißt, wir müssen da was tun oder wir müssen auch nichts tun, je nach Position, dass ich unabhängig davon, wenn es etwas ist, von dem ich denke, ich kann es beitragen und gestalten, ja sehr wohl gestalten kann und tun kann, auf meinen ökologischen Fußabdruck achten, Ausgleich zu leisten, wenn ich tatsächlich mal fliege oder, was auch immer das ist, je nach Feld. Und auf Teams übertragen, ja genauso, ist das eigentlich schädlich, wenn ich jetzt trotzdem hier handle, können wir das kurz mal abwägen, raus aus dem, habe ich dich überzeugt, warum wir das tun sollten, sondern das, was ich hier vorschlage, bewirkt das irgendeinen Schaden aus unserer Sicht als Team auf unser Ergebnis? Und ich glaube, da kommen wir zu ganz anderen Ergebnissen oder Entscheidungen, wenn wir da auf der Sachebene bleiben könnten. Genau, jetzt sind wir aber eher so auf diesen seichten Sachen, weil der Diskurs ist kaputt, war ja eher bei diesen ganzen Sachen, die das verschärfen.
Ich habe mir gerade schon eine Notiz gemacht, dass das, was du gerade gesagt hast, dass ich das in der nächsten Folge nochmal wieder aus dem Hut rausholen möchte, was ja schon hin in Umgangsmöglichkeiten geht.
Ja, stimmt.
Wobei wir uns ja, wie gesagt, nicht das Wort abschneiden oder sagen, das müssen wir jetzt rausschneiden, das wäre ja Quatsch.
Nein, so, das machen wir nicht.
Gedanke, der dazu kommt und du, ja. Liebe Hörerin, lieber Hörer, kennst das ja von uns, dass wir den Gedanken des anderen folgen und quasi so Schritt für Schritt darauf aufeinander aufbauen.
Ja, und es ist auch schön zu merken, dass wir nicht ganz, also es fällt uns einfach auch schwer, jetzt zum Start vielleicht gleich in das reinzugehen, was komplett polarisiert, weil wir beide hatten uns ursprünglich überlegt, da wo du, ihr, immer, dann, zu diesen Themen und so muss man das machen und anders kann man das nicht lösen und wir kommen hier nicht weiter. Das war ja der Punkt, wo wir beide gestartet sind, wo wir gedacht haben, ob das nach Wahlen waren, das mitbekommene Dialoge in der Bahn, wo es so um Menschen ging, die politische Positionen haben, die Menschen, die da saßen, nicht teilen, wo einfach klar war, das bringt uns nicht weiter, so übereinander zu reden und zu denken.
Ja, und gleichzeitig ja, vor diesem großen Hintergrund, der großen Themen, über die wir es in der Gesellschaft auch nicht schaffen, ein Gespräch zu führen. Also wo können wir das beobachten, dass Menschen kontrovers und gleichzeitig irgendwie trotzdem in einer Vorwärtsbewegung sprechen über den Krieg Russland-Ukraine, über die Situation im Nahen Osten mit Israel, Gaza, über das Thema, was uns seit 10 Jahren so massiv verfolgt, wie lange davor nicht mehr, Migration, ja, nein, wie, ob, wozu. Dazu kommt jetzt noch ganz aktuell in 2025 die eskalierende Entwicklung in den USA. Während Corona das Thema Impfung. Also das sind alles Themen, die extrem schwer zu führen sind, wo einfach wahnsinnig schnell die Fronten verhärten. Und ich habe eben, als du gesprochen hast, ist mir noch ein anderer Gedanke gekommen. Ich glaube auch, ich habe jetzt eben Beispiele aufgezählt, aber nicht richtig vollständig, da gibt es ja noch mehr. Also gendergerechte Sprache, Inklusion von allen Personen in einer Gesellschaft, ohne Leute zu diskriminieren, auszugrenzen. Hier Vegetarismus, vegane Ernährungsweise, wie gut oder schädlich ist es, zu viel Fleisch zu produzieren, zu essen, können wir darüber reden ohne nicht, ohne dass allen Leuten die Hutschnur wegfliegt. Also das könnte ich jetzt, das meinte ich mit vorhin, wir können, das waren jetzt mal locker schon knappe 10 Themen und da würden uns noch mehr einfallen. Und die haben sich in den letzten 10 Jahren auch massiv gehäuft. Also diese Themen wie Migration, Pandemie, Impfungen, die Aggressionen in der Ukraine, im Nahen Osten, das ist ja alles aus den letzten Jahren. Und was mir dazu auffällt, weil du hattest eben gesagt, dass man sich dann gegenseitig sagt, das ist jetzt zu tun, nein, so musst du machen, dass wozu wir auch tendieren, neben dem, es muss eine Lösung geben, es muss eine gemeinsame Lösung geben, ist dieser Schluss, wir könnten es einfach erklären oder einfach besprechen, dabei sind das hochgradig komplexe Themen und wir sind trotz aller Evolution und Entwicklung unseres Großhirns leider immer noch relativ schlecht in der Lage, solche Komplexitäten in Ruhe zu erfassen, zu besprechen, in Betracht zu ziehen, dass wir bei so einem komplexen Thema als Einzelperson gar nicht alles wissen können und alles schon gelesen und verstanden haben können. Also auch die eigene Fehlbarkeit der eigenen Meinung und der Position mit einzubeziehen. Das kriegen wir als Menschen einfach nicht gut hin in der Breite. Also es sind schon sehr interessante Einzelpersonen, wenn man jemanden trifft, der so ganz aufgeräumt auf alles betrachten kann und gleichzeitig einschließt, dass er noch nicht alles weiß, treffen wir nicht an jeder Ecke.
Nein. Und auch uns allen, glaube ich, geht immer wieder dieser ganz übergeordnete Blick verloren, dass wir in einer Zeitenwende stecken. Wir haben davon schon mal kurz gesprochen. Wir sind in einer Zeitenwende und Zeitenwenden oder alles, was richtig massive Veränderungen mit sich bringt, bringt auch hohe Spannungen mit sich. Klar kann ich einzeln immer wieder sagen, das hat ja aber eine andere Ursache, aber alle Veränderungen, alles, was passiert, geht meistens mit Spannungen einher, mit Eskalation. Und das auch als ein Zeichen dafür zu nehmen, dass unsere Welt sich anfängt zu verändern. Unser Verständnis unserer Welt fängt an, sich zu verändern. Die einfachen Lösungen, die wir uns vor 20 oder 30 Jahren noch hatten, die greifen nicht mehr. Die Bilder, die wir uns, die Geschichten, die Narrative, die wir uns erzählt haben, die stimmen so nicht mehr, die passen nicht mehr. Die müssen angepasst werden, die müssen verändert werden oder müssen. Sie sollten idealerweise verändert werden, weil nur dann können wir mit denen gehen, was da jetzt gerade passiert. Und lassen uns nicht so ablenken von diesen Positionen, so schwer sie vielleicht wirklich zu nehmen sind. Ja, weil diese Eskalationen jetzt auch im Nahen Osten, die jetzt gerade in der letzten Zeit wieder passieren, ich merke, natürlich machen die was mit mir.
Und in meiner Erfahrung greifen sie auch in den beruflichen Kontext. Ne? Man könnte sich jetzt fragen, wir sprechen ja häufig über sowohl private oder gesellschaftliche oder berufliche Kontexte. Es gibt immer mehr Gruppen, wo ich entweder als Teilnehmer oder eben als Prozessleiter vorne stehe, wo Menschen davon angefasst sind, weil sie Angehörige haben, die in Israel leben oder weil sie Menschen aufgenommen haben, die aus der Ukraine fliehen mussten. Ich habe das neulich selber thematisiert. Meine Eltern sind in die USA gereist in einer Zeit, in der das Außenministerium Warnungen über die Sicherheit für Reisen in die USA verhängt hat. Also das betrifft uns und das legen wir im beruflichen Kontext ja nicht ab. Das färbt ja ein, wie wir miteinander umgehen und wie wir auch da sind. Und ich hatte noch einen Gedanken, was hattest du eben noch gesagt, wo ich noch hingedacht habe. Ich habe ihn jetzt gerade verloren. Ich hoffe, dass
er gleich wieder
vorbeikommt.
Ja, ja.
Und ja, jetzt knüpfe ich aber mal an meinen eigenen an. Da uns das alles so betrifft, wäre es auch so wahnsinnig hilfreich, wenn wir eine Sprachfähigkeit dazu finden und wie wir schaffen, diese Themen sein zu lassen, ohne uns an denen hochzuschaukeln, runterzuziehen, und noch mehr zu entzweien, als sich das sowieso schon anfühlt. Und jetzt habe ich auch den anderen Gedanken wieder. weil du gesagt hast, der Wandel, ne? Ich glaube, dass was werden neue Normalitäten und neue Umgangsformen mit dieser veränderten Welt sein, teilweise auch noch nicht absehbar ist. Ich glaube, das macht es auch so unangenehm auszuhalten und macht es so schwierig, ein Gespräch darüber zu führen, weil wenn wir davon ausgehen, ja, es werden sich Lösungen ergeben, es werden sich Normalitäten und Regeln ergeben daraus, die sind die zeichnen sich jetzt noch nicht ab. Es ist noch nicht klar. Da wird wirklich drum gerungen. Das heißt, zu der Spannung, die das sowieso hat, ist halt dieses, jeder möchte eine Lösung und möchte jetzt einen Ausweg haben. Und in unseren Vorstellungen davon, wie kann der sein, treffen wir dann auch kontrovers wieder aufeinander. Also quasi eine Erhöhung der Kontroverse.
Ja. Und wir sind da an einem Punkt, ich glaube deswegen, weil du gerade sagtest, in unserem beruflichen Kontext begegnet uns das. Mir begegnet es als auch in meiner Arbeit und mit häufiger der Aussage, mir persönlich geht es gut, solange ich nicht an die Weltlage denke, solange ich nicht an all diese Konflikte denke, in unserer Gesellschaft, aber auch in der Welt. Und das, in dem Moment würde ich sagen, die Person ist in der Lage, beides zu leben und beides zu sehen. Und ich bemerke aber auch, dass es häufig überwältigend ist und manchmal eine Lösung für die individuelle Person oder für diese Community ist, sich dann abzuschotten und zu sagen, wir machen es uns hier gut und der Rest, die sollen noch tun, was sie wollen, was auch sehr menschlich ist. Weil wir brauchen auch, was das angeht, eine Ausgewogenheit. Darüber hatten wir ja schon gesprochen, das kann man gut nachhören. Wie sorge ich da für mich? Aber tatsächlich ist das ein Weg, damit umzugehen. Und das ist legitim. Also es ist ein Teil, entweder habe ich eine harte Position oder aber ich ziehe mich da eher raus, weil es gar nicht mehr geht, weil ich das nicht nehmen kann, warum auch immer gerade. Das sind Dinge, an denen ich das vielleicht bemerken kann, dass das gerade zu viel ist. Und das Neue ist noch nicht verhandelt. Und das finde ich so spannend, weil du das gerade sagtest, wir sind so schlecht darin, aus der Geschichte zu lernen. Krisen hat es in der Geschichte der Menschheit immer wieder gegeben. Katastrophen hat es gegeben. Die haben sich für die Zeit garantiert mindestens so schlimm angefühlt wie für uns jetzt. Und wir lernen daraus nichts. Wir lernen nichts daraus. Wir gucken uns das nicht an. Einzelne tun das in ihren Fakultäten, ja. Sie stellen dieses Wissen manchmal auch zur Verfügung, aber wir greifen es nicht auf. Es ist unfassbar. Es gibt ein paar Orchideenbereiche, wo ich weiß, dass das angeguckt wird. Aber es findet nicht flächendeckend statt. Es ist nicht so ein Narrativ, so, ja, wie haben unsere Großeltern, wie haben unsere Ur-Ur-Urväter, Mütter, wie sind die damit umgegangen? Was könnten wir vielleicht daraus lernen? Wie haben die sich angepasst? Ach, so haben die sich angepasst. Es gibt so viele auch Angebote. Jetzt, während wir hier sprechen, gibt es Angebote, sich damit zu beschäftigen, zu gucken, was sind Möglichkeiten, damit wir was tun. Und es ist spannend. Es ist so wichtig zu beharren an dem Punkt, an dem wir da sind. Und das nicht zu machen, Augen zuzumachen oder Meinungen zu vertreten. Und da komme ich mir vor wie so ein kleiner, also ich bin kein Maulwurf, ich weiß nicht, was Maulwürfe, ne, ob die wirklich so schlecht gucken können, aber ich musste gerade an so ein Bild denken, das ist bestimmt durch Comics geprägt, aber so ein, das nicht sehen können und etwas tun. Und, na, ich möchte keinem Maulwurf zu nahe treten, das ist nicht gemeint, aber dieses Bild hatte ich gerade. Ich weiß gar nicht, was ich genau hier mache, aber ich mache irgendwas. Frustrierend.
Ich habe, bevor wir eben den Aufnahmeknopf gedrückt haben, habe ich dich ja gefragt, bei der Zeit, die wir haben, wollen wir heute wirklich dieses Thema anfangen aufzumachen? Bin gerade sehr froh, dass wir es machen, weil ich auf die ganzen Dinge, die du sagst, auch schon wieder resoniere. Ich hatte jetzt eben kein Bild von einem Maulwurf, sondern von einem Switchboard, wo ständig Lampen angehen. Ja, das stimmt, da möchte ich auch was zu sagen. Ja, das stimmt auch, da fällt mir auch was zu ein. Ja, das stimmt, lass uns da so. Und jetzt kriege ich es wahrscheinlich gleich gar nicht alles unbedingt wieder zusammen. Aber ich spule nochmal an den Anfang zurück, weil du das gesagt hattest, dass in der Menge und Größe der Informationen und der Umstürze, die auf uns einprasseln, ja dieses Ohnmachtsmoment angeht. So nach dem Motto, wie soll es mir denn gut gehen, wenn ich die ganze Zeit an all diese Sachen denke, an denen ich nichts ausrichten kann. Und ich finde nicht nur, dass es dieses, ich habe eine feste Meinung oder ich gucke da nicht hin, gibt, sondern es gibt diese ganzen Zwischenfarben. Ne? Also auch, ich habe eine feste Meinung, deswegen kann ich da nicht die ganze Zeit hingucken, weil ich kann für meine Meinung nur bedingt viel tun. Oder wenn ich in meinen Einflussbereich hineinschaue, was kann ich denn jetzt tun, sind das so kleine Steinchen, dass wenn ich zu häufig aufs große Ganze gucke, ich das Gefühl habe, ich bin nicht wirksam genug. Und da hast du recht, da haben wir in den letzten Folgen tatsächlich drüber gesprochen. Raus aus der Ohnmacht, wirksam sein, auch wenn du nicht auf einem Rechenschieber exakt aufmessen kannst, das, was ich tue, ist das genug oder nicht? und sich gleichzeitig zu schonen, wenn ich merke, dass mir überbordende negative Nachrichten nicht gut tun, dann zu dosieren, wann mache ich es? Wie sorge ich vorher oder hinterher für mich selbst? Und zu gucken, was finde ich hier legitim? Allerdings habe ich, und das ist jetzt meine Meinung, das ist weniger Beobachtung, sondern meine Meinung tatsächlich, dass viele Themen sich so hochschaukeln gerade und rausgehen aus dem Raum, wo man das Gefühl hat, dass die Lösungen sich verhandeln lassen werden, sondern dass man Angst davor haben muss, dass sie diktiert werden, dass ich persönlich es auch gefährlich finde, nur wegzuschauen. Auch wenn ich gleichzeitig sage, für die Selbstfürsorge musst du darauf achten, wie du es dosierst. Und gleichzeitig habe ich persönlich den Eindruck, wir kommen in eine Zeit oder sind schon in einer Zeit drin, wo keine Position zu beziehen und keine Meinung zu haben auch wahnsinnig gefährlich sein kann.
Und da bin ich sehr bei dir. Ich glaube, das ist aber auch wieder so eine Polarisierung, die in deiner Wortwahl steckt, zwischen ich muss gucken, kann ich in dem Moment darauf reagieren oder ziehe ich mich grundsätzlich zurück? Das ist für mich was anderes. Weil ich muss abwägen, kann ich gerade. Ich würde immer sagen, erstmal du selbst, und wenn du genug geschützt, vernährt, genährt und was weiß ich alles bist, dann kannst du gucken, kann ich hier jetzt gerade in die Bütt steigen, kann ich jetzt sagen, ich höre deine radikale Position, weil davon waren wir gestartet. Ich weiß, dass wir beide, als wir dieses Thema aufgenommen haben, ging es um radikale politische Positionen. Das war ein Auslöser, an dem wir gemerkt haben, wie schwer das ist, sich zu verhalten und zu gucken, wie können wir die Diskussion gut führen, wo ist es vielleicht hilfreich, wo sind wir in der Lage, uns persönlich auch zu begegnen und wo haben wir dieses Begegnen in den Medien, wo es vielleicht müßig ist und wo es auch schwierig wird, wenn ich das alles schriftlich mache. Einen Umgang zu finden, wie können wir uns wieder in dieses Zuhören, Hören und Begegnen wirklich bringen und verstehen, was ist dahinter? Was steckt hinter dem, was du da so vehement verteidigst? Worum geht es dir eigentlich als Person? So, und da, wie kommen wir überhaupt bis dahin, dass wir so miteinander sprechen könnten?
Ich habe dazu noch einen weiteren Impuls, also erstens gut auf sich zu achten, wann kann ich wie viel tun? Mhm. Und ich glaube auch, dass es ein legitimer Weg ist, darüber zu gucken, ne? Also wenn ich jetzt feststelle, ich kann nicht viel tun und es überfordert mich häufig und deswegen sind meine Steine, die ich mit einbringe ins Spiel, eher klein und selten, dazu kann man auch ein gesundes Verhältnis entwickeln, weil ich glaube, es gibt viele Themen heutzutage, wo, wenn man von etwas überzeugt ist, man so eine Art Don Quixote-Typen braucht, der also nun wirklich anfängt, gegen Windmühlen anzureiten. Und es gibt Persönlichkeiten, die sind dafür gemacht. Es gibt Persönlichkeiten, die haben diese Ausdauer und diese Stärke, immer wieder in die Bütt und immer wieder auf die Barrikade zu gehen. Und es gibt welche, für die ist es nicht gemacht. Die können kleinere Beiträge leisten, die können seltener Position beziehen. Und ich glaube, auch das ist wichtig, dass man das für sich herausfindet. Ne? Also was schaffe ich? Da sind wir bei einer anderen Botschaft, die du und ich häufig gesendet haben. Schau auf das, was machbar ist, auf was leistbar ist. Das finde ich auch nochmal eine legitime Abstufung. Also wie kann ich es jetzt gerade und wie viel kann ich insgesamt?
Und unterschätze nicht die Wirkung von Impulsen. Also ich habe auf der letzten Fortbildung, auf der ich war, in der Pause eine Diskussion zu solchen Themen mitbekommen zwischen zwei Teilnehmenden. Und es war einfach so interessant, wie die versucht haben, wirklich nur in dieses Zuhören und Mitfühlen gegangen sind und versucht haben, das einzuladen. Und es hat gedauert, bis das angekommen ist, was wirklich gemeint war, damit ins Mitgefühl zu gehen, um wirklich in den Kontakt zu kommen in extremen Positionen. Und ich bin ganz sicher, dass das für die Umstehenden und für die beiden, die sich ausgetauscht haben, irgendetwas weiter in Bewegung gesetzt hat. Wir wissen das manchmal nicht. Das ist vielleicht auch ein Vorteil meiner Arbeit, dass ich manchmal sehr deutlich mitbekomme, wie eine Zeit später irgendwas wirklich aufgeht und sich verändert und weiterentwickelt, weil da ein Impuls angekommen ist, der eben nicht einfach nur in Wut untergegangen ist oder in Trauer oder in Rückzug und draußen abprallte, sondern der ankommen konnte, weil es ein vermeintlich seichtes Gespräch war vielleicht. Ja, es war keine Bütt, obwohl es auch für eine Bütt geeignet gewesen wäre, aber die Möglichkeit hatte, anzukommen und vielleicht eine Weiterentwicklung zu erfahren. Und das unterschätzen wir manchmal. Ich selbst auch, wenn ich wirklich das Gefühl habe, boah, ich hätte hier jetzt was anderes. Und mir hilft das dann manchmal, dass ich bemerke, in meiner Arbeit kriege ich sehr wohl mit, dass das hinterher arbeitet. Und das ist echt schön zu sehen.
Auch wenn das jetzt nicht direkt auf das, also ich möchte das, was du gesagt hast, stehen lassen, habe noch einen Gedanken von vorhin, weil ich reingegangen bin in dieses, die Befürchtung, dass Sachen nicht verhandelt werden, sondern diktiert werden. Ich glaube, das ist ein sehr allgemeingültiges Gefühl, was sehr viele Leute haben, was zur Polarisation und damit zum nicht funktionierenden Diskurs beiträgt. Diese Befürchtung sehr schnell, mir soll was weggenommen werden, mir soll was vorgeschrieben werden, was, glaube ich, damit zu tun hat, dass wir persönlich alle ein relativ privilegiertes, ja, alles stimmt natürlich nicht, aber große Teile der Gesellschaft genießen hohe Privilegien und ein gutes Maß an Wohlstand. Und wenn sich daran etwas ändert, fühlt sich das immer so an, als wenn einem etwas weggenommen wird. Ich gehe jetzt mal an diese ganzen Ressentiments, wie die wollen uns verbieten, Fleisch zu essen, die wollen uns verbieten, Auto zu fahren und so weiter und so fort. Das ist, falls es in diesem großen Wandel der Verhältnisse dazu kommt, dass unser Lebensstandard sich verändert, und zwar nicht nach oben, sondern nach unten, sind das Einschnitte und Einbußen, wo einzelne Personen vielleicht einfach noch nicht bereit sind, die zu machen. Und wenn, selbst wenn es nicht darum geht, haben sie die Befürchtung. Also bei der Diskussion darum, wie gehen wir mit Fleischproduktion und Fleischkonsum um, geht es ja nicht darum, irgendjemandem was zu verbieten, sondern um irgendwie eine andere Balance. Aber ausgelöst wird Angst. Ich merke, irgendwer möchte an etwas ran, was ich lieb und teuer gewonnen habe. Ich glaube, das ist ein Aspekt, auch neben Fleisch und neben Auto, auch in anderen Diskussionen, der uns wegführt davon, beobachtend auf Komplexitäten zu schauen, sondern hinzugehen in, ich habe eine Meinung, ich habe eine Überzeugung, ich habe eine Befürchtung und die verteidige ich jetzt erstmal.
Ja, und ich habe auch ein gefühltes Recht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das auch was, und ich will nicht sagen, es ist nur was Deutsches, aber es ist auch was sehr Deutsches. Ich habe ein Recht, ich habe diese Position und das, da beschwere ich mich auch und da schimpfe ich. Und ich glaube, da geht ganz viel von dieser Energie, gut für sich zu sorgen, geht da rein, anstatt da genau das, was du sagst, in die Verhandlung zu gehen und zu gucken, was ist ein guter Weg? Solange man den Weg nämlich noch gestalten kann, das ist ja die Krux. Wir können uns weiter weigern. Ich bin ganz sicher, dass es zu den meisten Themen wird es irgendwann andere Regeln geben. Es wird irgendwann andere Regeln geben.
Ich weiß nicht, ob es einen richtigen deutschen Begriff gibt. Im Englischen ist das Entitlement. Ich glaube, das ist dieses Anspruchsdenken. Was steht mir zu? Das klingt total an, so wie du das jetzt gerade umformuliert hast. Ich hatte ja so die Angst, mir wird was weggenommen. Genau darum geht es. Ich lebe in der Überzeugung, das gehört mir. Das steht mir zu. Das steckt auch hinter, da habe ich mal eine ganz interessante Diskussion gesehen, das steckt hinter jemand anders hat meinen Job mir weggenommen, die Frau hat mir meinen Job weggenommen, die Mensch mit Migrationshintergrund hat mir meinen Job weggenommen, wohin dann die Frage, okay, wer hat denn gesagt, dass das dein Job ist? Warum glaubst du, dass dir dieser Job zusteht? Eigentlich nichts anderes außer der Sense of Entitlement, dieses Anspruchsdenken, das steht mir doch zu. Jetzt war ich gerade noch mal wieder auf einen Gedanken, der vorhin schon so im Vorbeilaufen da war, drangekommen. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, ob ich das wieder zusammenkriege. Anspruchsdenken, Sense of Entitlement. Das Stichwort Überzeugung, genau. Denn diese Überzeugung, das steht mir zu, ist eine Überzeugung. Und ich habe da bin ich nicht selber drauf gekommen, das hat meine Partnerin, die ja auch in einem Organisationsberatungskontext arbeitet, arbeitet ganz stark mit so einem Tool, wo es darum geht, festzustellen, dass relativ, wenn wir eine Überzeugung gebildet haben, dass wir diese Überzeugung verteidigen, auch übers Rationale und Kognitive hinaus, weil sie als Überzeugung relativ gut in unserem Unbewussten schon eingeankert ist. Das muss so sein, das gehört nur so. Und das, glaube ich, liegt auch im Kern dessen, dass wir so viele Sachen nicht diskutieren können, weil gebildete Überzeugungen aufeinandertreffen und wir als Menschen alles andere als gut sind darin, alte Überzeugungen aufzugeben und zu sagen, da bin ich bisher sehr lange davon ausgegangen, dass das so ist und so zu gehören hat. Und jetzt habe ich verstanden, das ist doch nicht so. Also sich selbst und anderen einzugestehen, ich habe einfach die ganze Zeit sozusagen auf ein falsches Pferd gesetzt, ist etwas, das ist uns nicht gut zugänglich.
Naja, und auch wirklich zu begreifen, dass dieses Pferd, wie du es gerade gesagt hast, diese Überzeugung hat ja ihre Richtigkeit gehabt.
Subjektiv.
Nein, zu einem Zeitpunkt, in der sie entstanden ist, wird sie ihre Richtigkeit gehabt haben. Aber ob sie noch passt, ob sie, ja, unter den Bedingungen, unter denen sie sich geformt hat, wird sie in irgendeiner Form richtig gewesen sein. Für
genau,
mich.
Genau, subjektiv, in irgendeiner natürlich. Form. Für mich hatte sie eine Wahrheit, genau. Ich habe sie erlebt als Wahrheit, genau.
Ja, ja. Also in einer Zeit, wo alle Energie verbrauchen wie verrückt, wo man davon ausgeht, Überfluss wird immer da sein, wir müssen immer mehr produzieren, werde ich mit dem Narrativ ja auch geprägt. Und dann denke ich, genauso muss mir das auch immer so zur Verfügung stehen. Ich bleib jetzt mal nur bei diesen Zusammenhängen. Das gilt ja für alles andere auch.
Das ist auch, ich hab noch ein anderes, vielleicht weniger brisantes oder polarisierendes Beispiel, aber ich habe in meiner Zeit als Führungskraft, ist jetzt schon viele Jahre her, aber als Teamleiter bin ich immer vorgegangen aus meinem Selbsterleben, nur wenn ein Mitarbeiter zufrieden ist, kann er gute Arbeit leisten. So, weil ich das Gefühl hatte, wenn es mir selber gut ging, wenn ich die nötigen Rahmenbedingungen hatte, wenn ich nicht zu unnötig unter Druck oder mit unklaren Vorgaben losgelassen wurde, dann habe ich meine beste Arbeit abgeliefert, habe das bei einigen Mitarbeitenden so erlebt und war dann der Überzeugung, das ist offensichtlich ein Naturgesetz. Bis ich dann eben auf so Konferenzen, als diese ganze New Work-Geschichte losging, irgendwie jemand gesagt hat, Sven, aber alle Studien, die das erforscht haben, keine von denen hat jemals eine Kausalität belegen können. Es gibt keinen Beleg dafür, dass das so ist. Es gibt Korrelationen, aber es gibt auch Leute, die behaupten, es kann genau andersrum sein, dass nur, wenn ich gute Arbeit leiste, können einige Leute zufrieden sein. Also die Dinge hängen zusammen. Und gleichzeitig ist es erstens komplexer und zweitens nicht immer nur kausal in eine Richtung. Das war so eine Überzeugung, die ich mal loslassen musste und sagen musste, nee, es gibt auch andere Konstellationen, es gibt auch andere Faktoren und es gibt andere Persönlichkeiten. Wo ich dann auch denke, ja, da verstehe ich auch, das war mal wahr für mich, das hat für mich selber gut funktioniert, das hat für einige der Leute, die ich geführt habe, sehr gut funktioniert. Und gleichzeitig musste ich irgendwann erkennen, in der Wahrheit gibt es aber noch mehr und es ist größer, oder was heißt in der Welt gibt es noch mehr Sichtweisen, mehr Einflussfaktoren und ich kann mich nicht alleine nur an diese Überzeugung festklammern. Das war vergleichsweise harmlos, auch das aufzugeben. Hat ein bisschen wehgetan, aber nicht zu doll. So, und da gibt es natürlich Sachen, wo ich in einer Überzeugung viel mehr noch wohne und die viel schwieriger ist, loszulassen und zu überwinden.
Ja, und weißt du, wenn du das jetzt so erläuterst, dahinter steckt eine Absicht, dahinter steckt eine Beobachtung, du hast dir das angeguckt und du hast das gemerkt und du hast dich bemüht zu gucken, wie kann ich gut agieren in meiner Führungsrolle. Da ist ja eine Riesenleistung dran. Und dann natürlich nehme ich erstmal das, was meinen Beobachtungen oder meinen eigenen Erfahrungen entspricht. Und das lasse ich nicht so schnell los. Und das hat ja auch eine Richtigkeit. Ich finde es auch nach wie vor. Nur die Frage ist, darf es ergänzt werden hier an dieser Stelle zum Beispiel um andere Wahrheiten? Und darf ich neugierig bleiben? Darf ich mich öffnen für, okay, und was brauchst du? Oder andersrum gesagt, was ist denn für dich wichtig, damit es gut ist? Okay, und wie können wir dafür sorgen? Weil das braucht ja nur eine Ergänzung, was du gerade beschreibst, also zumindest bei dem, was bei mir ankommt. Und da ist aber schon die Krux drin, wenn wir das als Gegeneinander und als ich muss dich überzeugen, dass das das Richtige ist, erleben, ich stülpe es über, dann wird es eben schwierig.
Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei einigen Themen ist man, bin auch wirklich, wo ich beteiligt wurde, Gespräche. Und die waren sowohl im professionellen Kontext wie im privaten Kontext, festgestellt habe, dass ich Überzeugungen gebildet habe und dass, wenn die andere Person eine andere Überzeugung hat, dass es einfach wahnsinnig schwer ist, gut ins Gespräch zu kommen, weil meine Überzeugung mit der Überzeugung der anderen Person eben nicht vereinbar oder ergänzbar war, sondern die sich widersprochen haben. Ich habe das vorhin schon gesagt, gendergerechte Sprache ist so ein Thema, wo ich dann gemerkt habe, da möchten sich andere Leute einfach nicht für öffnen. Und dann geht's los, dass ein sehr guter alter Freund von mir dann so einen Satz sagte wie, ich habe noch nie in meinem Leben jemanden diskriminiert, als Rechtfertigung dafür, dass er sich um das Gendern nicht bemüht. Und meine Auffassung ist der, dass wenn du in Deutschland eine weiße, männlich gelesene Person bist, dann profitierst du und bist privilegiert, weil das ganze System auf dich zugeschnitten ist, um den Preis der Diskriminierung anderer, die du nicht selber vornehmen musst. Und ich konnte in diesem Gespräch nicht weitermachen, weil ich gar nicht wusste, wie mache ich denn das jetzt auf, dass du musst niemanden diskriminieren. Das klingt natürlich total doof, du bist die Diskriminierung, ich bin die Diskriminierung. Wir sind die, die die Welle reiten. Und das meine ich mit, diese Gespräche sind so wahnsinnig schwer zu führen, weil das, was du gesagt hast, man braucht echt ganz lange dieses Zuhören und nicht reagieren. Man muss erstmal die ganze Zeit echt nur schaffen, um zu ihm zu bleiben. Wenn das aber gegen meine Überzeugung geht, ist es so wahnsinnig schwierig,
ja, klar,
im Zuhören zu bleiben. Ich habe es vor 2 Wochen gehabt mit jemandem, der sich zu den Themen Antisemitismus, Gaza, Hamas, Israel geäußert hat. Und dem ich gesagt habe, bestimmte Teile von dem, was du gesagt hast, kann ich total nachvollziehen und sehe ich genauso wie du. Und das andere finde ich aber nicht okay. Und dann haben mehrere gesagt, das hätte er so nicht gesagt. Und ich war aber voll der Überzeugung, ich habe ihn so verstanden. Ich bin jetzt noch der Überzeugung, ich habe ihn so verstanden. Merkst du, das ist so, ich bin jetzt noch der Überzeugung, ich habe sehr genau verstanden, was du sagen wolltest, auch wenn ihr hinterher so getan habt, als wolltest du das nicht. Was ja total subjektiv, beurteilend und nicht konstruktiv ist von mir. Weil es gegen meine Überzeugung ging. Und das ist das, wo glaube ich, dann diese harten Fronten entstehen und wo, wenn man wahrscheinlich, wenn niemand dabei sitzt und ein bisschen anleitet oder man sich selber eine Struktur gibt, wie kommen wir dann in das nur zuhören, nicht reagieren, nicht bewerten, außer dem Hochschaukeln einfach ganz wenige Optionen noch im Raum sind.
Mhm. Ja, ja. Ja, mir kommt gerade noch mal eine Idee, wie man das verlangsamen kann, aber ja, so. Und dem begegnen kann. Mhm, okay.
So. Ich bin gerade ganz happy damit, dass ich selber in solche Fettnäpfchen ich könnte mich auch hier hinsetzen und sagen, der Diskurs ist kaputt, die können das alle nicht. Nee, ich merke das selber, dass ich an diese Stellen komme, wo ich denke,
ja klar,
wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Und dann ist es schon wieder, die Frage, wer hat denn gesagt, dass wir weiterkommen müssen? Lass doch erstmal nur hier sein. So, genau, das, du wolltest gerade was sagen, Entschuldigung.
Ich habe mir jetzt noch eine Notiz gemacht, die wir, glaube ich, beim nächsten Mal gut rausholen können für solche Situationen. Ich bin sicher, wir kommen da wieder hin. Ich glaube, wir müssen gleich noch mal gucken, dass wir sammeln so 1-2 Beispiele, an denen wir das festmachen. Ich würde gern noch mal gucken, so zum Abrunden, ob wir das Feld gut genug erkundet haben, dass eine Idee da ist, warum sind wir gestartet? Weil wir persönlich wirklich gemerkt haben, es wäre gut, dazu was beitragen zu können, dass es sich nicht verhärtet, nicht weiter verhärtet und womöglich dadurch Entwicklungen begünstigt, die wir nicht wollen, weil wir immer weiter auseinanderdriften. Und eins würde ich schon sagen, wir dürfen verschiedene Positionen haben, das ist wichtig. Und gleichzeitig, wir werden uns gegenseitig brauchen, egal wofür, immer wieder als Menschen, als Gemeinschaften. Und die Frage ist, können wir uns immer wieder auch einfangen gegenseitig? Und was machen wir auch mit denen es gerade nicht geht? Das muss ja auch abgegrenzt sein. Da sind wir bei dem, dass wir keine falsche Neutralität haben und auch kein falsches Einbeziehen haben, sondern wir brauchen gesunde Grenzen, da wo es wirklich destruktiv wird. Und wir brauchen einen Umgang damit. Und wie können wir wieder hin zur Kooperation, zum Miteinander und zum Weg gemeinsam finden und wer macht mit und wer macht nicht mit und wo stecke ich meine Energien rein. Und ich glaube, das ist wichtig. Und wie bleibe ich auch klar in der Grenze und zugewandt, aber auch klar. So. Jetzt ist die Frage, haben wir dieses Thema, Diskurs ist kaputt, haben wir die Felder gut genug erkundet, um zu sagen, beim nächsten Mal können wir hinzu, was sind 3, 4 Möglichkeiten, die uns einfallen, die vielleicht hilfreich sein können.
Ich kann mir natürlich nicht sicher sein, dass wir die Faktoren vollständig benannt haben. Allerdings habe ich den Eindruck, dass wir eine ganze Menge Dinge aufgezählt haben, die wir so ein bisschen als Treiber oder Ursachen der Geschichte erkennen konnten. Also die Überzeugungen, von denen wir nicht gut loslassen können, die Komplexität, die wir teilweise nicht gut erfassen können, dass wir schnell reagieren eben, also anstatt zuzuhören und bei dem anderen zu bleiben, schnell reagieren aus unserer Sicht. Also wir haben da eine ganze Menge Punkte eben, die auf, sagen wir mal, wie soll ich das sagen, die das, was du und ich als schwierig wahrnehmen, nämlich dass diese Gespräche schwierig zu führen und selten sind und selten gelingen, haben wir Einflussfaktoren, glaube ich, identifiziert und kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir in der nächsten Folge dann von da aus abspringen und sagen, was haben wir denn für Möglichkeiten? Was können wir jetzt tun? Inklusive das, wo wir ganz am Anfang waren, ne? Dass wir immer glauben, es muss eine gemeinsame Lösung geben, aber vielleicht ist es auch wichtig, ins Bewusstsein reinzuziehen, dass es Punkte gibt, wo wir nicht gemeinsamer Meinung sein können und eine gemeinsame Lösung haben können. So, und nicht drum ringen und nicht drum kämpfen müssen. Ich finde, da war schon sehr, wir haben ein großes, weites Feld abgesteckt.
Was wir, glaube ich, wenn du das gerade so zusammenfasst, außen vor gelassen haben, was sind die Mechanismen, die gegebenenfalls wie Öl im Feuer oder Bunsenbrenner oder ähnliches wirken? Wo kriegen wir unsere Informationen her? Wie kurz sind unsere Informationswege auch teilweise? Ganz kurze Nachrichtenhäppchen. Und es ist egal, auf welchem Kanal, ehrlich gesagt, in den Medien, in den Kanälen, die wir nutzen, dass die das manchmal begünstigen. Ich möchte es nur benennen, ich will das gar nicht jetzt vertiefen, weil das ist nochmal ein eigenes Feld, aber ich möchte einfach das nochmal vielleicht aussprechen. Also uns ist bewusst, wenn wir das so sagen, dass es da Quellen gibt, die das noch befördern.
Das ist total wichtig, dass du das aussprichst, weil das an eine Stelle andockt, wo wir vorhin gesagt haben, Mensch, Menschen sind doch früher mit Krisen auch umgegangen und haben auch aus Krisen, haben Krisen durchstanden, sind aus Krisen hervorgegangen. Und wir schaffen das nicht so gut zu gucken, ja, uns davon zu beruhigen zu lassen oder dahin zu schauen, wie hat denn das geklappt? Da habe ich nämlich auch schon an das gedacht, was du jetzt gesagt hast, nämlich auch an die Menge der Kanäle. Also welche Informationen über welche Menge von Kanälen uns heutzutage zu erreichen, ist ja mit keiner Krise, die irgendjemand vor uns erlebt hat, vergleichbar. Weil du, wenn du dich da nicht selbst gut regulierst, da ja einem wahnsinnigen Flut ausgesetzt bist, bei der heute mehr in Frage steht als früher. Also früher war das vielleicht nicht, konntest du auch nicht sicher sein, stimmt das alles, was ich lese und gezeigt bekomme. Aber heute steht es mehr in Frage, welchen Wahrheits- und Richtigkeitsgehalt hat denn das alles, was da draußen auf mich einprasselt?
Ja, also wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir nicht einsteigen. Ich würde gerne 2 Sachen dazu sagen. Ich glaube, es war immer in allen Zeiten schon die Gefahr, dass wir uns von dem, was da in Aufregung und emotional geteilt wird, was ein Ausschnitt einer Wahrheit ist, einer Sichtweise, dass uns das wegspült.
Ja.
Das hat es garantiert schon immer gegeben.
Propaganda hat es immer gegeben.
Ja, naja, jemand kommt aufgeregt an und teilt was mit dir. Ja. Und du denkst, nein, das kann nicht so passiert sein. Und das ist ja egal, ja. Jetzt auf welcher Ebene bekomme ich das? Ist das ein Schnipsel auf Facebook? Ist das ein Schnipsel in den Nachrichten? Ist das ein Schnipsel, den du mir erzählst?
Ja.
Und der löst was aus. Und wie gehe ich damit um? Ja.
Okay.
Gut.
Du wolltest 2 Sachen dazu sagen?
Oder
waren das schon 2?
Das, ehrlich gesagt, das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, dass das ist das, was mir noch wichtig war. Uns ist bewusst, dass es da verschiedene Sachen gibt, die das begünstigen. Uns ging es darum, dieses Feld aufzumachen und beim nächsten Mal zu gucken, was könnten Ideen sein, auf diesen Weg zu kommen, mit der Grenze klar zu sein, freundlich im Widerstand zu bleiben, da wo es ganz wichtig ist und gleichzeitig in den Austausch zu gehen, in den Kontakt zu kommen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, du hast jetzt dich einmal von uns mitnehmen lassen, warum das alles so schlecht läuft und so schlimm ist und sich doof anfühlt. Danke dir für deine Geduld bis hierhin. Wir hoffen, dass dir das Lust macht, in die nächste Folge einzuschalten, wenn wir auf die andere Seite schalten, nämlich was sind denn nach unserer Erfahrung oder vielleicht auch unserer Diskussion entspringend Möglichkeiten, damit umzugehen, sich für diese Zeit des Wandels und der schwierigen Diskussion gut aufzustellen.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Bis dann.
Ist zu lange hin noch. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente.
Von Katja Witthöft und Sven Vogt.
Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Themenvorschläge. Und ihr erreicht uns über unsere Websites. Katja auf spielräume-entdecken.de
und Sven über sven-vogt.com.